Hallöchen, schön, dass du hier bist. Wir veröffentlichen hier in den nächsten Wochen ein paar ausgewählte Folgen. Wenn du 300 weitere Fälle hören möchtest, dann komm doch gerne rüber zu Podimo.
Menschen und Monster. Ein Podcast über wahre Verbrechen und ihre Hintergründe.
Hallöchen.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ich bin Maren.
Und ich bin Stefanie.
Hallo Stefanie.
Hallo Maren.
Stefanie, die heutige Folge ist mir mehr oder minder bei einem kurzen Trip zu Thalia, die Tage, den wir gemeinsam unternommen haben, in die Hände gefallen. Ich hatte ihn schon lange auf meiner Liste stehen, aber in der Stern-Crime-Ausgabe, die ich da käuflich erworben habe, da ist der heutige Fall auch drin gewesen. Ich habe dann natürlich noch ein bisschen weiter recherchiert und geschaut und ich habe tatsächlich auch beide Urteile und noch diverse andere Beiträge zu diesem Fall gefunden und wollte ihn unbedingt mitbringen. Du hast gesagt, der stand zumindest auch lose auf deiner Liste, der Fall. Aber richtig rein recherchiert hast du bis jetzt noch nicht, oder?
Nee, habe ich nicht. Und ich bin mir auch gar nicht so sicher. Ich glaube, ich habe den immer sehr doll verwechselt mit einem anderen Fall, der in der gleichen Region gespielt hat. Also bin ich mir gar nicht sicher, ob ich überhaupt jetzt diesen Fall meinte.
Okay.
Oder ob da einfach nur so ein paar Eckpunkte quasi dieselben waren.
Ja, das wird sich vielleicht im Laufe dieser Folge dann klären. Aber vorab die Frage: Was verbindest du denn mit der liebsten Ferieninsel der Deutschen, und zwar Mallorca?
Ja, wie du weißt, relativ viel.
Ja.
Ich bin das erste Mal auf Mallorca gewesen, da war ich, glaube ich, anderthalb. Und seitdem war ich jedes Jahr dort, immer im gleichen Ort auch, in Pagera. Und in manchen Jahren sogar zweimal. Meine Großeltern väterlicherseits haben da immer 6 Wochen ihre Ferien verbracht. Also ich meine, die waren Rentner, Ferien ist jetzt nicht das richtige Wort, aber halt ein Teil ihres Lebens, kann man sagen, immer in der gleichen Wohnung und wir waren dann da auch zu Besuch. Und ja, mit Mallorca verbinde ich daher vor allem eigentlich meine Großeltern und natürlich auch den einen legendären Urlaub, in dem wir als Familie alle zusammen da waren.
Ja.
Und ich glaube, wir waren so 16, 17, nee, ich war glaube ich gerade 17, du bist gerade 18 geworden.
Ja.
Und es war auf jeden Fall ein feuchtfröhlicher Urlaub.
Ja, das stimmt. Also der Urlaub war auf jeden Fall stimmungsmäßig durchwachsen, aber er ist in Erinnerung geblieben. Und das, wie ich finde, trotzdem im Nachhinein sehr positiv. Und du sprichst es gerade auch schon mal so ein bisschen an. Ich meine, Mallorca hat ja auch eine wirklich eine funkige Partyszene. Da geht's ordentlich ab, egal ob man jetzt zum Beispiel in Magaluf ist, in Cala Ratllada oder auch am Ballermann. Warst du persönlich schon mal am Ballermann? Ich weiß, dass wir während dieses legendären Urlaubs einen kurzen Abstecher dahin gemacht haben.
Echt?
Ja, wir waren mal, also sind mit dem Auto losgefahren und dann waren wir am Ballermann und sind auch tatsächlich ja morgens, also relativ früh, in den Bierkönig für nur ganz kurz zum Reingucken.
Bist du sicher, dass ich dabei war? Weil daran kann ich mich gar nicht erinnern. Auch nicht, dass wir überhaupt ein Auto da hatten.
Nee, 100% sicher bin ich mir nicht. Ich überlege auch gerade, ob das vielleicht in dem einen Urlaub war, wo Luca und ich nur da waren. Naja, egal. Auf jeden Fall die Frage dann trotzdem, warst du schon mal an Ballermann?
Ja, leider.
Ja?
Ach, das war total blöd, weil eine gute Freundin von mir damals, die hatte einen Freund und ist mit einem befreundeten Pärchen, wollten die eben nach Malle. Und dann hatte sie sich aber kurz vorher von ihrem Freund getrennt und hatte jetzt also noch einen Platz frei. Und dann hat sie mich gefragt, ey, hast du Bock? Und das war relativ spontan. Ich glaube, für 4 Tage oder so mitzukommen. Wir haben ein richtig cooles Hotel und das ist Playa de Palma. Und ich dachte mir halt so, ja, Palma kenne ich ja ganz gut und einfach am Strand von Palma. Und dann war ich damals noch in der Redaktion und habe das dann meinen Kollegen erzählt. Meinte so, ja, nach Malle und Playa de Palma. Und die so, an Ballermann? Und ich so, hä, nein, keine 10 Pferde würden mich jemals an einen Ballermann kriegen. Ja, turns out, das ist der Ballermann. Ich wusste das nicht. Ich dachte, Arenal ist halt der Ort, wo der Ballermann ist.
Ja.
Ich habe es auch immer noch nicht ganz durchblickt. So oder so, wir waren in der Schinkenstraße, wir waren am Bierkönig, wir waren da ganz viel unterwegs. Es war auch nicht so schlimm, weil die Leute, mit denen ich da war, jetzt auch nicht so die krassesten Party-Animals sind. Also wir waren halt schon unterwegs, haben mal hier mal da einen Cocktail getrunken, wir sind tanzen gegangen. Aber so von dem richtig krassen Absturz, den ich da jetzt so befürchtet hatte, da habe ich jetzt persönlich nichts von mitbekommen und damit war ich auch ganz zufrieden. Aber das muss ich nicht nochmal haben.
Ja, also ich muss auch sagen, diese paar Minuten am helllichten Tag ohne viel Trubel da, das hat mir schon gereicht. Diese Musik alleine, die da aus den Boxen plärt, I can't.
Ja.
Fühlt euch bitte alle nicht angegriffen, wenn ihr jetzt die größten Malle-Schlager- und Ballermann-Fans seid. To each their own, richtig? Also für mich ist es ehrlich gesagt nicht so der Place to be, aber andere Leute fühlen sich da sehr wohl und das wird auch der heutige Fall zeigen. Vorab, einige der Namen habe ich in dem Fall geändert oder ergänzt. Und die Frage zum Einstieg habe ich natürlich nicht einfach so gestellt. Für uns geht es heute logischerweise nach Mallorca. Und Mallorca ist ja eine Insel, die für die meisten wohl nach Sonne, Sangria und Sommerurlaub klingt. Die größte der Baleareninsel ist ein absoluter Sehnsuchtsort. Türkisblaues Meer, kleine Buchten, Olivenhaine und romantische Dörfer treffen hier auf Party, Alkohol und Exzess. Eines haben aber wohl alle Reisenden gemein: Wer hierher kommt, will meist nur eins, dem Alltag entfliehen. Trotz all des Sonnenscheins hat die Insel aber natürlich auch ihre Schattenseiten. Im Spätsommer 2002 gerät die Idylle ins Wanken, als ein Wachmann am Rand von El Arenal auf dem Weg zu einer verfallenen Finca etwas Grausames entdeckt. Dort auf dem verlassenen und verwilderten Grundstück hinter dem großen hölzernen Tor passiert schon seit langer Zeit gar nichts mehr. Niemand wohnt dort, ab und zu verirren sich zwar mal Drogenabhängige oder auch Liebespaare dorthin, das war's dann aber auch. Und eben der Wachmann, der regelmäßig nach dem Rechten schaut. An diesem Tag muss er auf diesem sandigen Weg jedoch anhalten und aussteigen, also das ist sonst nicht der Fall. Dieses Mal liegt aber so ein fetter, dicker, massiver Stein mitten auf dem Weg und hindert ihn am Weiterfahren. Es ist der 20. September und noch wirklich ziemlich heiß. Sofort, als er aus dem Wagen steigt, da kommt ihm so ein beißender Geruch in die Nase, den er nun erstmal versucht zuzuordnen. Also wo kommt das her und was stinkt hier so? Sein Blick fällt auf ein paar Büsche und etwas Gestrüpp, nur wenige Meter neben dem Weg. Dann sieht er eine blasse Hand hervorragen und begreift, hier stimmt etwas ganz und gar nicht. Er kontaktiert die Polizei, die wenig später den Leichnam einer jungen Frau sicherstellt. Die Tote ist mit einem cremefarbenen BH, dicken Wollsocken und einem schwarzen, seitlich eingerissenen und bis zu den Waden heruntergezogenen Bikini-Unterteil bekleidet. Der Schädel der Toten ist nahezu skelettiert, der Körper von Tieren angenagt. Nicht nur wegen der dicken Socken, sondern auch der schon wirklich stark vorangeschrittenen Mumifizierung der Leiche gehen die Polizisten zunächst davon aus, dass die Leiche bereits seit dem vorigen Winter dort liegt. Dass sich das allerdings als nicht wahr herausstellen wird, ahnt zu diesem Zeitpunkt niemand. Auch um wen es sich bei der bisher unbekannten Toten handelt, muss erst einmal geklärt werden. Und damit machen wir einen kleinen Zeitsprung, und zwar zum Frühsommer 2002, nur einige Monate zuvor. Seit fast 3 Jahren nennt Silvia Rüggeberg die Baleareninsel ihr Zuhause. Die damals 33-Jährige zieht zu ihrer Schwester, die bereits seit einigen Jahren auf Mallorca wohnt. Silvia sucht sich anfangs einen Kellnerjob und arbeitet später in einem Hotel an der Rezeption. Sie genießt das gute Wetter, die Natur und einfach mal rauszukommen, also vor allem aus so einem schnöden Alltag, den man vielleicht vorher in Deutschland gehabt hat. Irgendwann lernt sie ihren Freund Simon kennen. Der Spanier ist Kellner in einem Nachtclub und auch ein paar Jahre älter als sie. Zwischen den beiden funkt es sofort und bald schon zieht das Paar zusammen. Während ihrer Zeit auf Mallorca bleiben Silvias Teenager-Zwillinge Stefanie und ihr Bruder in Lüdenscheid bei der Oma, bei Silvias Mutter. Und an der Stelle, das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, das ist vielleicht ein bisschen weird. Ich habe auch drüber nachgedacht, ob ich den Namen ändern soll, aber habe mich dann am Ende dagegen entschieden. Es ist halt Stefanie.
Ja, es ist ja nicht nur Stefanie. sondern ihre Mutter heißt auch Silvia.
Das habe ich gar nicht realisiert. Das habe ich gar nicht eins und eins zusammengepackt. Ja. Oha. Ja.
Ja.
Gut.
Ja.
Ja, hätten wir das geklärt. Ja, und ob jetzt Silvias Mutter dann vielleicht auch noch so heißt wie deine Oma, das wäre ja dann jetzt noch der Oberknaller, das kann ich dir aber nicht sagen. Die Kinder sind, wie gesagt, weiter in Deutschland. Sie haben wohl auch mal eine Zeit auf der Insel gewohnt, kurz nach der Auswanderung von Silvia. Aber das Leben dort ist für die beiden, vor allem in noch eher jüngeren Jahren, alles andere als einfach. Die Sprache ist für sie fremd, der Alltag ist ungewohnt und Silvia hat in ihrem Job wirklich lange und unregelmäßige Schichten. Für große Fürsorge bleibt da eben kaum Zeit. Ja, und einen Vater gibt es in diesem Gefüge auch nicht so richtig. Mit dem Vater der beiden war Silvia eine Weile verheiratet. Da der jedoch ein ziemlich starkes Alkoholproblem hat, ging die Ehe letztlich in die Brüche. Und weder für die Familie noch für die Kinder ist er jetzt so wirklich da oder greifbar. Und um jetzt eben nach der ersten Auswanderung auch mit den Kindern der Verwahrlosung der Kinder vorzubeugen, kommen sie eben wieder in Lüdenscheid bei der Oma, also Silvias Mutter, unter. Eigentlich läuft zunächst auch erstmal alles ganz gut. Die hat natürlich alle Hände voll, aber mit der beginnenden Pubertät kommt bei Stefanie dann auch die Rebellion. Sie ist selten zu Hause, sie lässt sich gar nicht kontrollieren und Regeln sind für sie offenbar dazu da, um sie zu brechen. Ihre Oma ist schnell überfordert. Anders als ihr Zwillingsbruder ist Stefanie schon immer überaus mutig, dickköpfig, laut und fordernd gewesen. Bisher aber vor allem eben im Positiven. Für eine Weile zieht Stefanie also nach einer Eskalation mit der Oma in eine Wohngruppe für Jugendliche. Doch auch in dieser Einrichtung fällt es Stefanie schwer, sich an die Regeln zu halten. 2002, also im Frühsommer jetzt, kommt es zu einem letzten Versuch. Das Jugendamt empfiehlt, dass Stefanie allein zu ihrer Mutter ziehen solle, zurück nach Mallorca. Die Hoffnung ist, dass der Kontakt zur Familie und auch zu der Mutter, der eigentlich immer ganz gut war, jetzt ihr auch Stabilität geben könnte und dass das natürlich irgendwie dafür sorgen könnte, dass sie nicht weiter auf die schiefe Bahn gerät. Silvia hat zwar ein paar Zweifel, überlegt aber trotzdem nicht lange. Sie will es unbedingt versuchen. Vielleicht, so denkt sie, kann sie ihrer Tochter noch einmal nahe kommen, bevor es zu spät ist. Kurz vor Stefanies 15. Geburtstag zieht sie dann also wieder auf die Insel. Silvia und ihr Partner wohnen in El Arenal in einer Wohnung, die nur wenige Meter von der hiesigen Einkaufsstraße entfernt liegt. Zur Partymeile, also zum Ballermann, sind es zu Fuß keine 30 Minuten und zum nächsten Strand noch weniger. Silvia mietet in diesem Haus, in dem sie wohnen, also gleich zwei Wohnungen an. Eine im ersten Stock ist dann für sie und ihren Partner Simon. Und im Erdgeschoss gibt es dann noch eine Wohnung, in der sich auch ein Zimmer für Stefanie befindet. Also schon auch für einen Teenie ganz schöner Luxus. Aber du guckst gerade so verwundert, Stefanie. Vielleicht, weil man sich schwer vorstellen kann, dass man einfach so einer 15-Jährigen alleine eine Wohnung überlässt, nachdem sie ja vielleicht schon so ein bisschen Probleme mit Regeln hatte. Aber ich kann mir eben auch vorstellen, dass es vielleicht gar nicht so einfach war, auf die Schnelle eine neue Wohnung zu finden, in der alle unterkommen und dass das vielleicht so eine günstige Lösung war. Die ersten Wochen des Zusammenlebens vergehen, doch die erhoffte Stabilität stellt sich nicht ein. Stefanie ist weiterhin dickköpfig, sie widersetzt sich den Regeln ihrer Mutter und alles, was sie offenbar will, ist frei zu sein und frei entscheiden zu können, was sie macht, mit wem sie es macht und wo sie es macht. Es dauert auch nicht lange, bis es sie ins Nachtleben von El Arenal zieht. Dort findet sie trotz ihres jungen Alters schnell Anschluss, denn Stefanie ist eigentlich immer gut gelaunt, sie ist kontaktfreudig und überaus beliebt. Die 15-Jährige legt großen Wert auf ihr Äußeres, schminkt sich und trägt stylische Outfits. Stefanie, das kann man glaube ich schon so sagen, wirkt ziemlich frühreif. Auf den ersten Blick würde man bei ihr nicht unbedingt vermuten, dass sie erst 15 ist. Stefanie tanzt und feiert die Nächte durch. Sie konsumiert Alkohol, möglicherweise sogar auch Partydrogen und sie raucht auch regelmäßig Zigaretten. Alles also, was eine 15-Jährige eigentlich nicht tun sollte. Zumindest nicht in dem Ausmaß. Auch wenn ihre Mutter und Simon wegen ihrer Gastrojobs selbst erst spät immer wieder nach Hause kommen, bleibt Stefanie meist noch länger aus. Egal, was zuvor abgemacht wurde. Und nicht selten kommt es auch vor, dass die 15-Jährige bei Freunden übernachtet und auch mal 4 oder 5 Tage am Stück wegbleibt.
Also da muss ich mir aber auch ganz doll an den Kopf fassen, weil wie kann denn das Jugendamt sagen, hier geh mal zu deiner Mutter nach Mallorca, in dem Wissen, dass die mehr oder weniger am Ballermann lebt, dass sie auch einen Job hat, wo sie abends nicht und nachts nicht zu Hause ist, um ja ihrer Fürsorgepflicht für ihre Tochter nachzukommen, also zu kontrollieren oder in irgendeiner Form das überhaupt mitzubekommen, ob ihre Tochter zu Hause ist oder nicht. Also wenn ich doch weiß, ich habe hier ein Problem, Teenager, dann schicke ich den noch nicht an den Ballermann.
Sollte man meinen, aber hier stand wohl, also ob das jetzt in Betracht gezogen wurde, dass das ein Problem sein könnte, weiß ich überhaupt nicht. Aber hier stand wohl eben, ja, diese erhoffte Stabilität im Vordergrund und dass man es eben so versuchen wollte.
Naja.
Ich stimme dir aber zu, aus der Rückschau jetzt würde ich sagen, doch eher ja, ein zweifelhafter Ansatz.
Vielleicht macht man das ja jetzt auch fast, also mehr als 20 Jahre später anders. Das weiß ich ja nicht, aber ja.
Ich meine, das ist ja jetzt auch nicht die Regel, dass es solche Konstellationen gibt. Und naja, das ist aber erstmal vielleicht nochmal so ein anderes Ding am Rande. Ich kann es auch nicht 100% nachvollziehen. Ja, immer wieder kommt es also vor, dass Silvia Regeln und Richtlinien für ihre Tochter aufstellt, die Stefanie dann gekonnt ignoriert. Es kommt infolgedessen auch immer wieder zu lautstarken Streitigkeiten, die auch das Verhältnis zwischen Silvia und Simon belasten. Denn der hat so gar keine Nerven für das Verhalten seiner neu gewonnenen Stieftochter. Er hat wohl selber ein Kind in etwa dem gleichen Alter, so er weiß, wie es ist, auch ja, sich durchsetzen zu müssen. Und ja, er kann das irgendwie gar nicht so richtig nachvollziehen und auch gar nicht abhaben. Die gemeinsame Zeit stellt Mutter und Tochter also auf eine harte Probe. Neben all den Streitigkeiten gibt es aber natürlich auch liebevolle Momente und gemeinsame Aktivitäten, die für beide sehr wertvoll sind. Man kann also sagen, das Ganze ist schon kurz nach der Zurückwanderung auf die Insel wieder ein Auf und Ab der Gefühle. Stefanie ist irgendwann dann am Ballermann auch bekannt wie so ein bunter Hund. Sie kennt immer irgendwo irgendwen, egal wo sie hingeht. Und so zieht es sie auch am 31. Juli 2002 wie so häufig in ihr gewohntes Territorium. Die Sommerferien neigen sich dem Ende und so reist Stefanies Bruder, der sie die letzten Wochen besucht hat, am Folgetag wieder ab. Silvia nimmt es offenbar zähneknirschend hin, dass ihre Tochter schon wieder losziehen will und bittet sie, spätestens zum Frühstück wieder zurück zu sein. Man einigt sich darauf, den Bruder gemeinsam zum Flughafen zu bringen und dann zieht die 15-Jährige gegen Nachmittag los. Gemeinsam mit 2 Freundinnen verbringt sie den Nachmittag zunächst am Strand. Danach geht es zu einer der beiden jungen Frauen, wo Stefanie sich frische Kleidung für den Abend ausleiht. Sie entscheidet sich für ein auffälliges graues T-Shirt mit ja, so einem Print vorne und hinten drauf. Und zwar ist das ein Wort, das quasi geteilt ist. Vorne steht drauf Mother und hinten Fucker. Dazu wählt sie einen Jeansrock und rosa Turnschuhe. Die Tasche vom Strand mit allen anderen Sachen lässt sie in der Wohnung zurück, schnappt sich ihre schwarze Bauchtasche und die darin befindliche Kamera. Damit ist sie dann für die Nacht gewappnet. Wie so üblich klappert das Trio ein Lokal nach dem anderen ab und trifft dabei auf jede Menge bekannter Gesichter. Später am Abend geht es in einen Club, in dem ein befreundeter DJ von Stefanie auflegt. Sie will ihn unbedingt sehen und auch bis zum Ende seines Sets bleiben, um danach noch ein bisschen mit ihm weiter zu feiern. Und obwohl die Stimmung ziemlich gut ist zwischen den 3 Mädels, scheint Stefanie zunehmend Augen für diesen jungen Mann hinter dem DJ-Pult zu haben und ignoriert wohl ihre Freundin so ein bisschen. Den beiden Mädels ist das dann ein bisschen zu doof und so gegen Mitternacht entscheiden sie, dass es jetzt Zeit wird, nach Hause zu gehen. Die beiden sind offenbar in der Annahme, dass die 15-Jährige nur kurze Zeit später auch nachkommt, weil die hat ja auch noch ihre Sachen bei denen, vielleicht sogar bei denen übernachtet. So richtig weiß ich nicht, was da natürlich abgesprochen war, aber sie gehen zunächst davon aus, dass sich die Wege der 3 für Minuten, höchstens aber für ein paar Stunden trennen würden. Doch Stefanie kommt in dieser Nacht nicht mehr zu ihnen. Einer der Barkeeper des Clubs bietet Stefanie gegen etwa 1 Uhr in dieser Nacht an, sie mit dem Auto nach Hause zu fahren, was sie dann auch tatsächlich dankend annimmt. Er lässt sie in der Einfahrt des Hauses raus und schaut ihr auch noch hinterher, bis sie im Haus verschwindet. Zu dieser Zeit ist es etwa 1.30 Uhr. Dann fährt er laut eigener Aussage selbst auch nach Hause. Und zu Hause angekommen in ihrem Zimmer streift Stefanie sich erstmal das Party-Outfit ab, was sie sich geliehen hat, hängt ihre Bauchtasche im Flur auf und macht sich bettfertig. Weil der Fliesenboden so kalt ist, zieht sie sich wie so oft dicke Wollsocken an. Einige Stunden später geht die Sonne dann wieder auf. Silvia wird wach und will nach ihrer Tochter sehen. Sie klopft an die Tür der Teenagerin und erwartet vermutlich eine grummelige, verkaterte Stefanie vorzufinden. Doch sehr zu ihrem Ärger ist das Zimmer und das Bett leer. Komisch, immerhin hängt ihre Bauchtasche doch im Flur. Es ist dennoch eine Szene, die Silvia so oder so ähnlich schon sehr, sehr oft in den letzten Monaten gesehen hat. Sie vermutet, dass Stefanie mal wieder bei Freunden übernachtet hat, dass sie vielleicht kurz zu Hause war und dann wieder losgezogen ist. Und weder zum Frühstück noch zur Verabschiedung ihres Bruders am Flughafen taucht sie an diesem Tag auf. Silvia ist enttäuscht, aber bisher natürlich aufgrund der Kenntnis, die sie von ihrer Tochter hat, relativ unbesorgt. Mit der Zeit fragt sie sich dann aber doch immer mehr, wo denn ihre Tochter bleibt. Sie telefoniert Freunde, Familie und Bekannte ab und mit jedem weiteren Nein, das sie auf die Frage bekommt, ob jemand Stefanie gesehen oder von ihr gehört hat, wird Silvia unruhiger. Ihr Bauchgefühl sagt ihr, dieses Mal ist es anders. Irgendwas stimmt dieses Mal nicht. Aber auch das Umfeld kennt natürlich Stefanie und ihre Eskapaden, weshalb man zunächst versucht, die ganze Situation so ein bisschen zu beschwichtigen. Doch als die 15-Jährige auch 5 Tage später nicht wieder auftaucht, meldet Silvia ihre Tochter schließlich am 6. August 2002 bei der Polizei als vermisst. Bis zu diesem Zeitpunkt hat Silvia zwar bereits den ein oder anderen Anhaltspunkt selber in Erfahrung bringen können durch die ganzen Befragungen, die sie bei Freunden und Co. gemacht hat. Dennoch hat sie eigentlich bisher keine Ahnung, mit wem ihre Tochter zuletzt unterwegs war und was sie gemacht hat. Das gilt es nun durch die Befragung der Polizei herauszufinden. Ich habe euch das jetzt schon erzählt, weil mir natürlich zu diesem Zeitpunkt andere Sachen vorliegen, aber sie weiß das in dem Moment eben nicht. Die Polizei wendet sich an Bar- und Clubbesitzer, deren Mitarbeitende, an Stefanies Freunde und auch an Touristen, die in der Gegend unterwegs sind. Es werden Flugblätter und Plakate gedruckt, auf denen ein Foto der 15-Jährigen zu sehen ist. Auch Krankenhäuser werden abtelefoniert, um einen Unfall auszuschließen oder zumindest so einen, der gemeldet worden wäre. Was ist aber, wenn sie ja vielleicht verunfallt ist und man sie bisher einfach noch nicht gefunden hat? Was ist, wenn sie vielleicht sogar im Meer ertrunken ist? Das wird jetzt auch so ein bisschen beleuchtet. Man schickt dementsprechend halt auch Leute, die sowohl zu Luft als auch zu Wasser unterwegs sind und das ganze Gebiet so ein bisschen absuchen, aber man wird auch da nicht fündig. Auch die Möglichkeit, dass Stefanie das Land spontan verlassen haben könnte, kommt kurzzeitig auf. Denn da gibt es wohl so eine Geschichte in den Wochen vor ihrem Verschwinden. Da hat sie sich in einen jungen Kellner aus einer Bar verknallt, der jetzt nur für die letzten Ferien eben da war und der danach nach Deutschland zurückgeflogen ist, ähnlich wie ihr Bruder auch. Und da wurde eben gemutmaßt, ob sie nicht vielleicht kurzerhand ein Ticket gekauft und mit ihm mitgeflogen ist, auch wenn das natürlich eher unwahrscheinlich wirkt. Und Anhaltspunkte hierfür, also seien es jetzt irgendwelche Flugtickets, die man hat finden können, Geldbeträge oder eben auch Anhaltspunkte von Personal am Flughafen, dass es einen Flug gab, den sie angetreten hätte, gibt es eben nicht. Mithilfe des Filmes in Stefanies Kamera, die sich noch in der Bauchtasche befunden hat, kann Silvia dann die letzten dokumentierten Stunden ihrer Tochter rekonstruieren. Die Freundinnen werden anhand dieser Fotos schnell identifiziert und kontaktiert und recht bald kommen sie dann also an dem Punkt an, den ich euch jetzt schon geschildert habe. Stefanie wird nach Hause gebracht, sie geht ins Haus, macht sich bettfertig. Was dann jedoch passiert, bleibt vorerst ein Rätsel. Ist sie vielleicht freiwillig nochmal losgezogen oder ist ihr im Haus selbst etwas zugestoßen? und wo ist sie jetzt? Zeugen aus der Nacht, die etwas gesehen oder gehört haben, gibt es nicht. Es ist so, als wäre Stefanie einfach vom Erdboden verschluckt worden. Die Suchmaßnahmen bleiben auch in den Wochen danach erfolglos. Neue Ansätze oder Aussagen gibt es nicht. Niemand scheint in den Augen der Ermittelnden bisher verdächtig zu sein, dass irgendjemand irgendwas mit dem Verschwinden von Stefanie zu tun hat. Dafür gibt es zu diesem Zeitpunkt nicht mal Anhaltspunkte. Man kann also nicht sagen, ist sie freiwillig abgehauen oder steckt irgendjemand anderes dahinter. Ganze 50 Tage wird es dauern, bis ein Wachmann auf dem Grundstück einer verlassenen Finca am Rande von El Arenal eine grausame Entdeckung macht. Und noch ein paar Tage länger, bis dann endlich Gewissheit herrscht. Der Abgleich einer Speichelprobe von Silvia bestätigt, dass es sich mit 99,99%iger Wahrscheinlichkeit bei der unbekannten Toten um Stefanie handelt. Und somit macht dieser Leichenfund aus einer vermissten Anzeige ein Kapitaldelikt. Man guckt sich jetzt natürlich die Gesamtsituation mit den bisher gewonnenen Erkenntnissen aus den Ermittlungen an und entscheidet, so leicht bekleidet, wie man Stefanie auf diesem Grundstück gefunden hat, wäre sie sicher nicht vor die Tür gegangen. Auch die Tatsache, dass sie niemand mehr gesehen hat, nachdem der Barkeeper sie zu Hause abgesetzt hat, spricht dafür, dass sie das Haus wohl nicht mehr, zumindest nicht mehr lebend verlassen hat. Die Polizei geht davon aus, dass Stefanie somit in ihren eigenen vier Wänden umgebracht wurde. Doch wieso und von wem, bleibt natürlich die Frage. Und hat irgendwer bei seiner Aussage vielleicht gelogen? Vielleicht sagt der Barkeeper ja doch nicht die Wahrheit. Und wie kann es sein, dass ihre Eltern in der Etage darüber nichts davon mitbekommen haben wollen, dass hier ja ihre Tochter umgebracht wurde? Und ist ihr Stiefvater Simon vielleicht doch in den Fall involviert? Stefanie, du hast schon sehr intensive Gesichtsausdrücke. Möchtest du mir deine Gedanken kurz schildern?
Ich finde den Simon maximal verdächtig. Also,
du hast eine Aversion gegen Simons, gib's zu.
Das würde ich so nicht sagen, aber jetzt, wo du es sagst. Ich glaube, dass er der Einzige ist, der sowohl Zugang zu ihrer Wohnung hatte. Ja, ein Motiv ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, also nur weil er jetzt genervt von ihr war. Das ist jetzt kein Motiv, jemanden zu töten. Aber ich weiß nicht, ich glaube, Simon war es.
Interesting. Weil du weißt ja jetzt noch nicht, von wem oder was ich dir überhaupt alles erzählt habe.
Also, das stimmt.
Aber ist das schon mal interessant? Und ich meine, rein theoretisch ist das ja auch die logischste, naheliegendste Option, dass es jemand aus dem näheren Umfeld war. Und wenn er da eben vor allem die einzige wirkliche männliche Bezugsperson ist, dann scheint das eben logisch. Aber hören wir erstmal weiter. Für die Polizei rückt Simon tatsächlich ja eine Weile lang auch erstmal in den Fokus der Ermittlungen. Immerhin gab es ja in den vergangenen Monaten wegen Stefanies Verhalten immer wieder Stress, nicht nur zwischen Simon und Stefanie, sondern eben auch zwischen Silvia und Simon. Und in den wiederholten Vernehmungen setzt man ihn jetzt auch wohl sehr stark unter Druck. Simon allerdings bricht darunter nicht zusammen. Er bleibt souverän und beharrt darauf, dass er nichts mit dem Tod von Stefanie zu tun habe. Verdachtsmomente gegen ihn erhärten sich auch dann nicht, als man sein Telefon abhört. Mehr als 2 Monate ohne neue Hinweise gehen dann erst einmal ins Land, bis sich Silvias Schwester bei dem leitenden Ermittler Juan Canedo meldet. Denn sie gibt an, dass es da doch noch jemand anderes gäbe, von dem sie der Polizei bisher nichts erzählt haben. Denn Stefanie hat das Erdgeschoss offenbar nicht alleine bewohnt. Ein wichtiges Detail, das die Familie bis jetzt verschwiegen hat. Aber warum? Und wieso kommen sie nun doch damit um die Ecke? Offenbar ist es so, dass dieser Mitbewohner aus dem Erdgeschoss ein deutscher Mann Ende 30 ist und Timo B. heißt. Weil die Familie ihn inoffiziell aber mit der mündlichen Genehmigung des Vermieters seit Juni 2002 bei sich hat wohnen lassen, hätten sie ihn zunächst nicht erwähnen wollen. Sie selbst seien zusätzlich bisher wohl zu keinem Zeitpunkt davon ausgegangen, dass er etwas mit dem Verschwinden von Stefanie zu tun hat. Zum einen hat er ihnen schon die ganze Zeit, in der er dort wohnt, erzählt, dass er todkrank ist. Er habe nämlich einen Tumor, der bösartig ist und in seinem Kopf wächst, der inoperabel ist. Und zum anderen, sagen sie, habe er ihnen seit Tag 1 wirklich tatkräftig geholfen. Er habe ihre Hand gehalten, sie getröstet und sie versucht, durch die schwere Zeit zu begleiten. Was diesen Mann aber nun für die Polizei umso interessanter macht, ist der Fakt, dass er 2 Tage nach dem Leichenfund ganz überstürzt abgereist ist. Und zwar ohne ein Wort hat er Mallorca verlassen und ist zurück nach Deutschland gezogen. Mittlerweile ist es Anfang 2003. Die Polizei auf Mallorca wendet sich hilfesuchend an ihre deutschen Kollegen. Bald wird klar, Timos Strafregister ist lang. Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, fahrlässiger Körperverletzung, Unterschlagung, mehrfachen Betrugs und Diebstahls wurde er bereits zu einer Haftstrafe verurteilt. Diese Strafe, die hat er dann auch wohl angetreten, sei aber während eines Haftausgangs im Juni 2002, also nur kurz bevor er bei den Rückebergs in dem Haus eingezogen ist, abgehauen. Ja, und auf der Flucht scheint es ihn eben nach Mallorca verschlagen zu haben. Und jetzt wiederum ist er ja von Mallorca wieder auf der Flucht nach Deutschland. Und da fragt man sich natürlich, ist diese erneute Flucht, dieses Aufbrechen vielleicht sogar ein Schuldeingeständnis? Es reicht auf jeden Fall, dass jetzt erst einmal internationaler Haftbefehl gegen ihn erlassen wird. Und somit beginnt die Suche nach Timo. In Wuppertal, wo Timo noch offiziell gemeldet ist, fahren Beamte der Polizei zur letzten bekannten Adresse. Den 38-Jährigen treffen sie dort jedoch nicht an und auch die weiteren Ermittlungen bringen sie ihm nicht wirklich näher. Das ändert sich dann aber, als plötzlich das Telefon von Edward Schweder, dem leitenden Ermittler in Deutschland, klingelt. Am anderen Ende der Leitung ist ein Mitarbeiter einer Autowerkstatt aus Solingen, der etwas Verdächtiges zu melden hat. Oder vielmehr jemand Verdächtigen. Denn es sei ein Mann mit einem VW-Bulli zu ihnen gekommen, um diesen folieren und umbauen zu lassen. Nichts leichter als das, immerhin ist das ihr Spezialgebiet. Die haben sich wohl vor allem auf so Einsatzfahrzeuge spezialisiert, die dann richtig einzufolieren. Doch die Vorstellungen des Mannes, wie er diesen Wagen umbauen will, lassen die Mitarbeitenden schnell hellhörig werden. Er will natürlich wie viele Kunden, dass der Wagen zu einer Art Abschleppdienst bzw. Pannenhilfeauto umfoliert wird. Also das ist jetzt erstmal nichts Ungewöhnliches. Von außen soll zum einen eben das ganze Fahrzeug in so gelb-rot-weißen Farben gehalten sein. Es soll auch ein Schriftzug eines vermeintlichen Unternehmens drauf gedruckt werden. Und von außen soll eben ersichtlich sein, das ist ein Einsatzfahrzeug. Obendrauf sollen dann auch noch so gelbe Blinklichter drauf gemacht werden und die hintere Fensterscheibe, das kommt Ihnen schon das erste Mal so ein bisschen komisch vor, soll verdunkelt werden. Obwohl man sich bei der Scheibe ja schon fragt, weshalb bohrt man da jetzt erstmal nicht nach, das ist ja auch erstmal eine Dienstleistung. Als er dann aber sagt, er wolle, dass die Rückbank zu einer Liegefläche umgebaut wird, ist man endgültig stutzig. Der Mann beäugt die Arbeiten im Übrigen von der ersten Sekunde an mit Argusaugen. Er quatscht auch während des ganzen Prozesses mit den Mitarbeitern und lädt sie sogar zum Mittagessen ein. Und wir können uns vorstellen, das ist nicht an einem Tag gemacht, sondern der kommt mehrere Tage von Anfang bis Ende immer wieder dazu. Eigentlich ist dieser Kerl auch echt ein netter Typ, wenngleich er natürlich auch ein bisschen seltsam wirkt. Also es ist schon irgendwie nicht der typische Kunde, sagen wir es mal so. Aber er wirkt vor allem dann noch ein bisschen beunruhigender, als er davon berichtet, dass er den Bulli hauptsächlich deshalb umbauen lassen möchte, weil er glaubt, dass er mit einem Abschleppfahrzeug auf den Straßen weniger auffallen würde und somit auch weniger in den Fokus der Polizei geraten könnte.
Da. Bruh. Also ich habe mir genau das schon gedacht, dass das quasi sein Ziel ist, dass er eben hofft, dann nicht angehalten zu werden. Aber wie dumm ist es, das dann zu sagen? Wow. Timo.
Ja, also dumm vielleicht, aber vielleicht halt auch so überzeugt davon, dass er ein toller Lügner und Geschichtenerzähler ist, dass er vielleicht auch gar nicht in dem Moment davon ausgeht, dass da irgendjemand was Böses ahnt oder so. Ich weiß es nicht.
Als du das gerade mit dem Tumor schon erwähnt hast,
ja,
da Da war bei mir schon, okay, case solved. Und ich finde es krass, dass jetzt in deinem Fall heute auch eine Werkstatt und vor allem ein ungewöhnlicher Kunde, der die Arbeiten in dieser Werkstatt überwacht, ein Thema ist. Weil das ist ja bei meinem Kaltblütig-Fall, der jetzt, wenn ihr diese Folge am Erscheinungstag hört, morgen rauskommt, auch der Fall. Ja, wir haben ein Werkstattthema diese Woche.
Ja, und ein Silvia-Stefanie-Thema. Also es ist unabsichtlich so
es passiert. Ist ganz, ganz komisch, jedes Mal, wenn du Stefanie aussprichst, dann.
Ja, vor allem, weil ich, also entgegen der Annahme, dass du ja eigentlich so eine Steffi bist, ich nenne dich ja nur Stefanie und ich werde auch von dir mit Blicken gelüncht, wenn ich dich anders nenne. Also ja. Deswegen, ja.
Ja.
Ja. Ja, also wir können uns jetzt vorstellen, dass diese Bitte und diese Aussage von dem Mann doch zu sehr viel Verwunderung führt. Als der Mann sich dann später an diesem Tag auf den Weg in das Hotel macht, in dem er offenbar aktuell wohnt, inspiziert einer der Mitarbeiter den Bulli dann doch noch etwas genauer. Und tatsächlich, im Handschuhfach liegt ein Mietvertrag für das Fahrzeug, das also wohl nicht ihm selbst gehört. Nach einem kurzen Anruf bei dem Autoverleih kommt dann auch heraus, der Mann hat den Wagen zwar gemietet, aber bisher noch nicht wieder zurückgebracht. Also die Mietdauer ist wohl auch überschritten gewesen. Außerdem findet man eine Damenhandtasche zwischen den Rücksitzen des Wagens, darin die Papiere einer jungen Frau aus Berlin, Lara K. Mit dieser Info kontaktiert man nun umgehend die Polizei, die sogleich eine Streife zum Hotel schickt. Der Mann ist selbst jetzt erstmal nicht da, doch sie können sein Zimmer vorerst unter die Lupe nehmen. Sie stellen dabei auch wirklich sehr viele interessante Sachen sicher, unter anderem ein Elektroschocker und eine Schreckschusspistole. Ihnen fällt außerdem ein schwarzer Kulturbeutel in die Hände, dessen Inhalt Erschreckendes preisgibt. Später würde der Mann diese selbst als seine Vergewaltigungstasche bezeichnen, denn darin befinden sich nicht nur Kabelbinder, ein Strick, Einweghandschuhe, Einwegspritzen, Kondome und Gleitgel, sondern auch mehrere Damenslips, ein Dildo, zwei Fläschchen Chloroform und auch Medikamente wie Naproxen und Rohypnol. Diese Chloroformfläschchen, das lässt sich noch anhand des Etiketts erkennen, sind wohl auch aus einem spanisch sprechenden Land oder einem spanischen Land, also vermutlich aus Mallorca. Und ja, jetzt hat man natürlich auch diesen Mann und dieses ganze komische Zeug und gibt den Namen von diesem Mann, unter dem er das Hotelzimmer gebucht hat, in der polizeilichen Datenbank ein. Das Ganze rundet dieses Bild, was sich Ihnen jetzt schon bietet, dann vollkommen ab. Dieser Mann ist vorbestraft und auch bereits verurteilt und gerade zusätzlich offenbar auf der Flucht. Denn wie könnte es anders sein? Es handelt sich um den 38-jährigen Timo B. Man wartet dann mit der Streife auch in dem Hotel so lange, bis er dort ankommt und man ihn festnehmen kann. Edward Schweder, der Ermittler aus Deutschland, setzt sich dann mit dem Ermittler der mallorquinischen Polizei in Kontakt und arbeitet fortan eng mit ihm zusammen. Man versucht sich aus all den Indizien einen Reim zu machen und prüft erst einmal, wer diese junge Frau ist, deren Tasche man in diesem Bulli gefunden hat. Ist sie vielleicht auch ein Opfer von Timo geworden? Und die wichtigste Frage voran, lebt sie noch? Schnell gibt es Entwarnung, Lara K. lebt noch. Doch die Nacht Anfang Oktober 2002, in der sie samt ihrer Handtasche im Bulli von Timo mitfährt, ist alles andere als harmlos verlaufen. Kennengelernt haben sich die beiden bereits im Sommer 2001 auf Mallorca. Lara ist zu diesem Zeitpunkt nicht mal 20 Jahre alt und mit ihrem Freund auf der Insel, um ein paar Abenteuer zu erleben. Gemeinsam mit Timo, der aufgrund seines Aussehens auch Pumba genannt wird, teilt sich Laras Freund zwischenzeitlich eine Wohnung. Timo ist damals Mitte 30, nett und hilfsbereit, aber dennoch eher schüchtern in seiner Art. Der untersetzte Mann mit den schlechten Zähnen und der Halbglatze erzählt von zwei bösartigen Tumoren, die in seinem Kopf und hinter seinem Auge wachsen. Er habe Krebs, sei todkrank. Die letzten Monate seines Lebens wolle er somit in guter Gesellschaft bei bestem Wetter auf Mallorca verbringen. Timo ist seinen Freunden gegenüber sehr spendabel. Er zahlt einen Großteil der Miete und auch der Kaution. Er besorgt Laras Freund einen Motorroller und er lädt das Paar auch zum Essen ein. An seinem Handgelenk trägt Timo stets eine Rolex, seinen Finger schmückt ein diamantbesetzter Goldring. Dass es ihm finanziell gut geht, daran hegt niemand einen Zweifel. Timo selbst gibt an, in Deutschland ein erfolgreiches Abschleppunternehmen aufgebaut und kürzlich verkauft zu haben. Dass das Geld in Wahrheit aus illegalen Geschäften mit Zigaretten stammt, das weiß keiner. Aus den dreien werden dann in der Zeit erstmal gute Freunde. Lara hält Pumba für einen wirklich netten, fürsorglichen Mann. Sie vertraut ihm auch. Doch irgendwann ist auch ihre Zeit auf Mallorca vorbei. Für sie geht es zurück nach Deutschland. Timo schreibt ihr trotzdem regelmäßig Briefe und beendet diese auch mit den Worten: Hab dich lieb. Lara merkt, dass ihr Kumpel potenziell mehr von ihr wollen würde. Für sie ist er aber andersrum nur ein Freund. Was sie nicht ahnt, er hat sie und ihren Freund zuvor schon beim Sex auf dem Balkon beobachtet. Er hat wohl auch schon mal in der Wohnung so Löcher in die Wand gemacht und sie dadurch ausgespäht. Und wie genau, das konnte ich jetzt nicht erörtern, aber er ist im Besitz von Nacktfotos von Lara. Wäre Lara das jetzt im Oktober 2002 bewusst gewesen, wäre sie vermutlich nicht in diese folgende Situation gekommen. Gegen Nachmittag klingelt es nämlich in Berlin an dem Elternhaus von Lara an der Tür. Und verwundert steht Lara jetzt ihrem Kumpel Pumba gegenüber, freut sich aber trotzdem natürlich riesig, ihn zu sehen. Ich habe ein Geschenk für dich, es sei eine Überraschung, sagt er zu ihr, woraufhin sie vorfreudig in sein Auto steigt. Ich habe ein Auto für dich, berichtet er Lara mit freudestrahlendem Blick. Dieses stehe aber etwas außerhalb und wenn sie wolle, dann könnten sie es jetzt gemeinsam abholen. Da er schon zuvor so großzügig gewesen ist, glaubt Lara ihm und kann kaum fassen, wie viel Glück sie hat. Das muss sie sofort ihren Eltern erzählen, denkt sie, und zückt ihr Handy. Doch Timo entgegnet, sie solle noch etwas warten, um die Überraschung noch größer zu machen. Er besorge später noch ein paar Blümchen und stelle sich dann auch persönlich bei den Eltern vor. Eine nette Idee, mit der Lara sich dann auch zufrieden gibt. Aus etwas außerhalb wird erst eine Stunde und letztlich zwei Stunden Fahrt. Mittlerweile ist es bereits dunkel, als Timo auf einen dunklen Parkplatz einbiegt. Er bittet sie, im Handschuhfach nach der Karte zu schauen, nur um ihr Augenblicke später einen Elektroschocker in den Rücken zu drücken. Lara wehrt sich heftig, trotz der starken Schmerzen, die sie hat. Sie schafft es noch, sich abzuschnallen und auch die Tür zu öffnen. Und auch wenn sie eigentlich am liebsten, so schnell es nur ginge, rennen würde, ist sie dafür nicht sicher genug auf den Beinen. Die Stromstöße stecken ihr im wahrsten Sinne des Wortes noch in den Knochen. Timo zerrt an Lara, er will sie an den Armen festhalten und plötzlich, das ist nicht so ganz geplant für ihn, scheint ein grelles Licht auf den Parkplatz. Ein LKW-Fahrer, der gerade auch auf dem Parkplatz fährt, sieht die Szene im Scheinwerferlicht und wird ungeahnt zum Lebensretter. Lara nutzt den Augenblick der Ablenkung und tritt mit voller Kraft zwischen Timos Beine. Dann rennt sie in Richtung des LKW. Timo setzt sich hinter das Steuer seines Wagens und rast davon, während der Trucker die Polizei verständigt. Laras Handtasche, die ja später gefunden wird, liegt zu diesem Zeitpunkt, als er abdüst, auch noch hinten in dem Bulli von Timo drin. Glück im Unglück für Lara und der Verdacht, dass Timo der Täter im Fall von Stefanie ist, erhärtet sich nach diesem Vorfall nun noch mehr. Um mit vereinten Kräften zu arbeiten, fliegt Schweder im März 2003 nach Mallorca zu Juan Canedo. Gemeinsam arbeiten sie sich durch bisherige Erkenntnisse und Berge an Akten. Man kann rekonstruieren, dass Timo nicht von Mallorca aus nach Deutschland geflogen ist, sondern dass er den Weg mit der Fähre gefahren ist. Dort in Deutschland angekommen, hat er sich dann den besagten Bulli gemietet und ist auch auf dem direkten Wege zu Lara gefahren. Nach dem Angriff auf sie ist er dann bis zur Festnahme erstmal auf freiem Fuß gewesen und hat dann eben in der Zwischenzeit auch den Umbau des Bullis in Angriff genommen. Aber auch der Ermittlungsstand wird jetzt noch einmal akribisch überprüft und Versäumnisse, die es eventuell gibt, werden jetzt aufgebessert. So zum Beispiel werden nun fast ein Dreivierteljahr nach der Tat erstmals Leichenspürhunde in das Haus gebracht. Denn klar, wir wissen, dass Stefanie tot ist, aber man kann immer noch nicht mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit oder Sicherheit sagen, dass sie auch dort getötet wurde. obwohl man das eben zu diesem Zeitpunkt angenommen hat. Im Erdgeschoss lässt man dann die beiden belgischen Schäferhunde Martius und Belzer unabhängig voneinander schnüffeln. Tatsächlich zeigen beide das gleiche Ergebnis an. Hier muss jemand gestorben sein. Genauer gesagt zeigen beide am Kopfende von Timos Bett etwas an. Für die Ermittler ist es ein ziemlich wichtiges Indiz, doch wie genau Stefanie gestorben ist, das lässt sich damit natürlich noch nicht bestimmen. Und was das anbetrifft, ist die Obduktion bisher auch eher wenig aufschlussreich gewesen. Gewalteinwirkungen stumpfer oder spitzer Art sind jetzt erstmal äußerlich nicht sichtbar gewesen. Auch auf ein Erdrosseln oder Erwürgen weist nichts wirklich hin. Wir müssen uns aber auch vorstellen, diese Leiche hat eben bei sehr hohen Temperaturen sehr lange dort gelegen und war eben, wie schon gesagt, ziemlich krass mumifiziert, sodass es einfach schwieriger war, überhaupt noch Spuren zu finden. Nachdem man nun ja aber im Fall von Timo weiß, dass er sowohl Chloroform als auch Rohypnol besessen hat, lässt man ein toxikologisches Gutachten erstellen. Organreste aus der Brust und auch dem Bauchraum wurden damals asserviert und das in zwei unterschiedlichen Gläsern. Warum das wichtig ist, das klärt sich gleich. Die beiden Gläser werden nun zunächst in ein Labor nach Düsseldorf geschickt, um sie vor allem auf eben Spuren von Chloroform zu untersuchen. Wie wir aus der Folge von dem Sadistenpaar von vor ein paar Wochen wissen, handelt es sich bei Chloroform um eine süßlich riechende, farblose Flüssigkeit, die sehr sedierend wirkt, wenn man sie einatmet, schluckt oder injiziert. Eine durch Chloroform ausgelöste Vergiftung kommt besonders durch eine Überdosierung zustande und Symptome einer Vergiftung sind anfänglich erstmal Kopfschmerzen und Schwindel, aber wenn das natürlich auch sofort zu viel ist, dann setzen schnell Krampfanfälle, Atemlähmung und Herzrhythmusstörungen ein. Die Frage ist also, könnte Stefanie an einem Herzstillstand verstorben sein? Das Ganze erhofft man jetzt durch die Untersuchung klären zu können. Und das Düsseldorfer Labor liefert dann tatsächlich auch die Bestätigung. In beiden Organproben konnte Chloroform nachgewiesen werden. Doch Edward Schweder, der weiß auch aus seiner langen Karriere, ein Indiz ist nur so stark wie die Zweifel, die es übersteht. Was ist, wenn die Proben versehentlich nachträglich mit Chloroform in Kontakt gekommen sind? Das könnte ja in so einem Laborumfeld bei der Rechtsmedizin zum Beispiel gar nicht so unwahrscheinlich sein. Und um eben möglichst zu verhindern, dass dieser Beweis im Prozess in sich zusammenfällt, prüft er selbst noch einmal in der Rechtsmedizin in Palma, ob dort überhaupt mit Chloroform gearbeitet wird. Sein Fazit, eine Kontamination dort ist ausgeschlossen. Chloroform wird schlichtweg in diesem Gebäude gar nicht benutzt, ist also nicht anwesend. In Barcelona, wo diese beiden Proben aber vor der Auslieferung nach Düsseldorf schon überprüft wurden, arbeitet man hingegen sehr wohl mit einer Chloroform-Isopropanol-Mischung. Und daher ist es an dieser Stelle eben nicht hundertprozentig auszuschließen, dass die Organproben nicht an der Stelle eben mit dem Chloroform in Berührung gekommen sein könnten. Die Ermittler bangen nun und fragen sich, ob die Todesursache damit plötzlich wieder auf der Kippe steht. Dann kommt allerdings doch die Wende. In Spanien, also in Barcelona, war nur eine der beiden Proben untersucht worden. Und deswegen ist es auch der wichtige Hinweis, dass es zwei unterschiedliche Gläser gibt. In Deutschland hingegen werden beide eben untersucht und beide sind auch eindeutig belastet. Das bedeutet, der Beweis ist nicht nur stark, er ist tatsächlich wasserdicht. Dass die 15-Jährige also mit Chloroform vergiftet worden ist und an den Folgen verstarb, ist als gesichert zu erachten. Doch bis hierhin hat man trotz allem nur Indizien. Ein Geständnis, das wäre natürlich das Nonplusultra und vielleicht für einen Prozess auch wichtig. Doch um da dran zu kommen, tüftelt Edward Schweder einen gewieften Plan aus. Nach der Verurteilung im Fall von Lara und auch der weiteren Straftaten, die er jetzt in der Zwischenzeit begangen hat und die man ihm zur Last legen kann, muss Timo derweil bereits für 5,5 Jahre in Haft. 1,5 Jahre davon, die gehen quasi für den Übergriff auf Lara drauf und zusätzlich muss er ihr auch noch 1.800 Euro Entschädigung zahlen. Als dann für Timo allerdings die Verlegung in eine andere JVA ansteht, nutzt Schweder den Transport für seinen Plan. Denn mit Timo sitzt jetzt ein weiterer Mann in diesem Gefangenentransporter, der nennt sich Ben. Ben gibt an, Geschäftsmann zu sein und ganz sicher bald wieder rauszukommen. Seine Inhaftierung sei ein reines Missverständnis. Und Timo, der springt jetzt in dieser Situation sofort auf das Gespräch an. Die beiden sind schon bald ziemlich doll am Reden und tauschen sich eben aus. Timo scheint auch vor allem sehr begeistert von Ben zu sein. Auch Timo beginnt jetzt zu reden. Er erzählt wiederholt von seinen tollen Geschäften, von den vielen Autos, von dem Geld, das er hat und tatsächlich auch ganz kurz angeschnitten von dem Vorwurf, er solle ein Mädchen auf Mallorca getötet haben. Alles ein Missverständnis natürlich. Er sagt sowas wie, ich war zur falschen Zeit am falschen Ort. Er sei unschuldig, das beteuert er sehr vehement. Und tatsächlich kommt Ben dann schon bald wieder frei. Seine Geschichte scheint gestimmt zu haben. Der Kontakt zu Timo bricht durch seine wiedergewonnene Freiheit allerdings nicht ab. Im Gegenteil, Ben besucht ihn monatelang in Haft. Er besorgt ihm auch einen Fernseher für seine Zelle, bringt ihm Geschenke und Geld mit. Je mehr Vertrauen sich zwischen den Männern aufbaut, desto gesprächiger werden sie. Der Mann berichtet Timo von einer Geschäftsidee. Ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen, sagt er, er wolle in den Menschenhandel einsteigen. Ben wolle Prostituierte aus Osteuropa nach Deutschland bringen, um sie dann auf diverse Bars zu verteilen. So könnten sie für sie arbeiten und sie leicht daran Geld verdienen. Timo ist sofort begeistert von der Idee und springt auch darauf an. Er will auf jeden Fall mitmachen. Was er jedoch nicht weiß, der Mann, mit dem er jetzt Geschäfte machen will, ist weder Unternehmer noch kürzlich fälschlicherweise verknackt worden. Bei dem Mann handelt es sich um einen verdeckten Ermittler. Sein Job ist es, Vertrauen zu Timo aufzubauen, um dann im besten Fall ein Geständnis aus ihm rauszuquetschen. Anfang Januar 2005, 2,5 Jahre nach dem Tod von Stefanie, zahlt sich die lange und harte Arbeit dann endlich aus. Da Timo einen Teil seiner Strafe bereits abgesessen hat, stehe ihm Hafturlaub zu, sagt ihm Ben. Er kümmere sich auch darum und tatsächlich wird veranlasst, dass Timo für ein paar Tage raus darf. Gemeinsam mit seinem Kumpel geht er dann etwas essen, was jedoch nur ein weiterer Vorwand dafür ist, um Timo weiter in die Falle zu locken. Der Plan ist einfach, aber riskant. Edward Schweder taucht überraschend im Restaurant auf und konfrontiert Timo. Und hierzu zitiere ich jetzt mal die Situation, die in dem Stern-Crime-Artikel geschildert wurde. In dem Fall ist es wohl so, dass Edward Schweder, also der deutsche Ermittler, das Lokal, in dem die beiden Männer essen, betritt. Er sich selbst auch etwas zu essen bestellt, zum Mitnehmen. Er zahlt das auch. Und beim Rausgehen dreht er sich dann um und scheint überrascht zu sein, Timo da vor sich sitzen zu sehen. Was machen Sie denn hier? Ich dachte, Sie sitzen noch im Gefängnis. Timo, der jetzt den Ermittler auch erkennt, ist wirklich ein bisschen überrumpelt von der Situation. Doch so richtig reagieren kann er erstmal nicht. Schweder lässt dann noch einen Satz fallen, der Druck aufbauen soll, ohne ihn ja direkt verdächtigen zu wollen. Ich sorge dafür, dass sie auf jeden Fall verurteilt werden, sagt er. Also nicht wofür, aber dass er auf jeden Fall noch was offen hat. Dann verlässt er das Lokal. Zurück in der verwanzten Wohnung, die ihm der Kumpel für den Urlaub besorgt hat, spricht er Timo auf die Situation im Restaurant an. Was war da los? Warum hat der Typ irgendwie sowas gesagt? Kommt da noch was anderes auf dich zu? Timo zögert zunächst und weicht den Fragen seines Freundes aus. Doch der lässt nicht locker und fragt, wie sollen wir denn Geschäfte machen, wenn du mir nicht vertraust? Dann wird es still. Timo öffnet die Balkontür, starrt hinaus in die Nacht und beginnt dann zu reden. Er sagt, Stefanie sei betrunken gewesen, sie habe sich auf sein Bett übergeben und aufgrund dessen habe er ihr eine ziemlich heftige Ohrfeige verpasst. Sie sei gestolpert, mit dem Kopf gegen die Tür geschlagen und danach einfach liegen geblieben. Er habe noch ihren Puls gesucht, aber keinen gefunden und weil er jetzt das Ganze eben vertuschen wollte, habe er ihre Leiche am Folgetag mit einem Auto zu dem Grundstück der Finca gebracht. Das ist natürlich kein volles oder kein vollständiges Geständnis, also darin gibt es kein Wort zu dem Chloroform. Es ist auch keine Rede von Mord oder gar einem Totschlag. Es ist jetzt erstmal ein vermeintlicher Unfall. Und doch reicht es für die Ermittler, um Timo auf dieser Basis anhand dieser Aussage endlich festnehmen zu können. Timo, so sagen sie, hat sich selbst verraten. Als man ihn dann mit den Tonaufnahmen aus der Wohnung am Folgetag konfrontiert, wird Timo dann auch klar, dass sein Kumpel eigentlich keiner war und dass er reingelegt wurde. Auf dem Polizeirevier hält er dann kurz inne und wiederholt tatsächlich auch auf dem Revier die Geschichte, die er bereits am Vortag dem falschen Freund erzählt hat. Am 24. April 2006 beginnt der Prozess gegen Timo dann vor dem Landgericht in Wuppertal. Die Staatsanwaltschaft erhebt trotz seiner Aussage Anklage wegen Mordes. Sie glauben nicht, dass es ein Unfall gewesen sein soll. Für die Kammer wird immer klarer, Stefanie wollte an diesem Abend eigentlich schlafen gehen, als Timo sie überrascht. Laut ihrer Auffassung hat er ein in Chloroform getränktes Tuch auf Stefanies Gesicht gedrückt, um sie so gefügig zu machen. Sie hatte keine Chance. Sie übergab sich, erstickte vielleicht an ihrem Erbrochenen, vielleicht starb sie aber auch an der Überdosis des Chloroform. Dass er sie sicher habe töten wollen, das steht nicht fest, er habe es aber wenigstens billigend in Kauf genommen. Am frühen Morgen soll er dann eben ihren leblosen Körper in eine braune Decke gewickelt und diesen zu der verlassenen Finca gefahren haben. Vor Gericht wird ein allgemein eher unsympathisches Bild von Timo gezeichnet, was jetzt aber nicht darauf basiert, dass man ihn irgendwie schlecht dastehen lassen möchte, sondern dass er einfach so ist. Man sagt über ihn, er sei ein Mann voller Frust mit geringer Belastbarkeit und einem schnell verletzlichen Ego. Bei Frauen, da kam er selten gut an, vor allem aber bei Stefanie. Die hat ihn wohl wiederholt sehr harsch abgewiesen, auch verspottet und ihn ein fettes Schwein genannt. Das Gericht glaubt, er wollte Macht ausüben. Wenigstens dieses eine Mal, koste es, was es wolle. Ob hinter der Tötung vielleicht auch ein sexuelles Motiv gesteckt hat, das lässt sich nach der Liegezeit der Leiche leider nicht mehr mit Sicherheit bestimmen. Auszuschließen ist es bei seinem Ruf aber wohl ebenso wenig. Nach einem mehrstündigen Explorationsgespräch mit einem psychiatrischen Gutachter diagnostiziert der Timo eine antisoziale und narzisstische Persönlichkeitsstörung, die aber weder seine Einsichts- noch Steuerungsfähigkeit erheblich gemindert hätte. Laut ihm verfüge Timo außerdem über keinerlei moralische Skrupel und sei jederzeit bereit, das Vertrauen anderer zu missbrauchen. Andererseits verstehe er es aber, auch Menschen für sich einzunehmen und seine antisoziale Seite zu verbergen. Wir haben das ja jetzt auch im Fall von Lara und ihrem Freund gesehen. Er wusste genau, welche Hebel er eben in Bewegung setzen muss. Deutlich wurde eben auch in dem Gespräch, dass Timo Geld einen sehr, sehr hohen Stellenwert in seinem Leben einordnet. Und er sagt zum Beispiel in diesem Gespräch auch immer wieder Sachen wie, dass man für Geld wirklich alles haben kann, sei es Einfluss, Anerkennung, gute Gesellschaft, Macht oder auch Sex. Am Ende des Prozesses besteht kein Zweifel mehr an Timos Täterschaft. Am 22. August 2006 wird er dann wegen gefährlicher Körperverletzung mit Todesfolge zu 9 Jahren und 6 Monaten Haft verurteilt, woraufhin Timo natürlich in Revision geht. Für Stefanies Mutter gleicht dieses Urteil fast einem Skandal. Für sie ist Timo ganz klar ein Mörder. Die Reaktion der Ermittler Canedo und Schweder ist da ein bisschen anders als die von Silvia. Sie sehen das Ganze ein bisschen pragmatischer. Für sie ist wichtig, dass Timo überführt wurde und in Haft sitzt und dass durch die Haftstrafe eben erstmal die Gefahr zumindest vorerst gebannt ist. Dann allerdings folgt der Schock. Im Juli 2007 hebt der Bundesgerichtshof das Urteil gegen Timo auf. Wegen Verfahrensfehlern, so heißt es. Denn laut ihrer Einschätzung habe der verdeckte Ermittler Timo durch suggestive Fragen zu stark unter Druck gesetzt. Und da sagt jetzt der deutsche Ermittler, ja, es wurde auf jeden Fall mit Tricks gearbeitet, aber man hat sich schon im rechtlichen grünen Bereich und nicht in einer Grauzone wohl befunden. Konsequenz ist, dass jetzt in diesem zweiten Prozess also weder das Geständnis noch die Tonbänder von dieser Geständnissituation als Beweis beachtet werden dürfen. Doch in der Zwischenzeit ist Timo weiterhin sehr, sehr redselig gewesen. Er hat auch mit Häftlingen immer wieder von dieser vermeintlichen Unfallsituation berichtet. Somit kann man zumindest das, was man jetzt auf seinem Geständnis und diesen Tonbändern vorher gehört hat, an anderer Stelle wieder einfügen. Und tatsächlich reichen letztlich auch in diesem zweiten Prozess die Indizien aus, um Timo erneut zu verurteilen. Am 29. Februar 2008 fällt das Urteil. Wieder sind es 9 Jahre und 6 Monate Haft wegen gefährlicher Körperverletzung mit Todesfolge. Der Schuldspruch bleibt also bestehen. Die genaue Todesursache, die bleibt aber auch in diesem zweiten Prozess natürlich weiter unklar. Das Gericht ist allerdings am Ende überzeugt, Timo ist der Täter, es passt alles zu seinem Wesen. Heute, fast 23 Jahre später, hat Timo natürlich seine Strafe schon lange abgesessen. Er ist wieder auf freiem Fuß. Was er macht, wo er ist, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Und das ist natürlich auch das gute Recht, was man hat. Für Silvia Rüggeberg hat sich in all den Jahren hingegen nichts verändert. Ihr Kind ist natürlich weiterhin tot. Und sie selbst, so sagt sie es, war diejenige, die den Täter ins Haus gelassen hat. Sie hat sich über die Zeit mühsam selbst vergeben können, doch Timo, den hasst sie, und zwar abgrundtief. Jeden Abend geht sie mit dem Hund spazieren, sie wohnt mittlerweile auch wieder in Deutschland, und wenn der Himmel klar ist, dann sucht sie einen ganz bestimmten Stern, und zwar den Steffi-Stern. Wenn sie diesen sieht, dann fühlt sie sich ihrer Tochter wieder ein Stückchen näher.
Tja, wo fange ich an?
Ja, fangen wir vielleicht erstmal damit an, dass du ja jetzt relativ früh sehr eingeschossen warst auf Simon als Täter. Ja. Vielleicht habe ich das auch ein bisschen taktisch gemacht. Das ist ja,
ne? Also rein statistisch gesehen wäre es ja jetzt auch nicht unwahrscheinlich gewesen. Und natürlich hatte ich zu dem Zeitpunkt noch keine Kenntnis. Na, ja, klar. Vielleicht war ich ein bisschen vorschnell mit meinem Urteil. Aber ich muss sagen, dass ich gerade schon, als du es erzählt hast, die ganze Zeit dachte, mit diesem verdeckten Ermittler, wo leben wir denn? Also, das kam mir so falsch vor, weil wenn das funktionieren würde vor Gericht, dann würde man das ja in jedem Mordfall so machen oder in den meisten. Und wie wir wissen aus Erfahrung, passiert das in den wenigsten Fällen, dass du einen verdeckten Ermittler einschleust. Und dann dachte ich aber zu dem Zeitpunkt, also, dass er sich quasi so an ihn, der Ben sich so an ihn rangemacht hat, okay, dass er ihn halt dann, ihm was vorspielt, ihm dann irgendwelche zwielichtigen Geschäfte vorschlägt, das ist schon so, okay, krass. Mhm. Dann diese Szene in dem Restaurant, auch sehr überraschend.
Auf jeden Fall filmreif.
Wollte ich gerade sagen, sehr filmreif, ja. Nur ich dachte halt, dadurch, dass er dann, also dass er dann diese Tonaufnahme aus der Wohnung hat, ja, ich habe halt safe gedacht, das kann man vor Gericht niemals verwenden. Da wird der Verteidiger doch 100% Einspruch einlegen. Aber wenn er natürlich danach festgenommen wird und das dann nochmal so bestätigt, wiederholt, wie auch immer, und aufgrund dessen halt festgenommen wird, dann dachte ich, dass das, weil er es ja nochmal quasi selbst einfach ausgesagt hat und einfach nicht wusste, dass er jetzt einfach nur hätte sagen müssen, ich sag hier gar nichts, dass das dann wiederum schon gerichtsfest ist. Aber ich kann halt auch auf jeden Fall verstehen, dass der BGH da so seine Skrupel hat und das vielleicht auch nicht zu einem Präzedenzfall werden lassen will, sodass in der Zukunft das halt für ähnliche Begebenheiten irgendwie auch erlaubt wäre. Nichtsdestotrotz war das Ergebnis ja das gleiche, auch wenn es nur daran lag, dass er jetzt in der Zwischenzeit einfach auch offensichtlich sehr viel Redebedarf hatte über diese Tat, was natürlich einer Verurteilung sehr zugute gekommen ist. Also sagen wir mal, der hellste Stern am kriminellen Himmel war oder ist der Timo jetzt offenbar nicht.
Nee, also kriminelle Energie steckt in ihm, aber sagen wir es mal so, die Verurteilungen sprechen halt auch irgendwie wieder Bände, weil vielleicht ist es ja so, gute Kriminelle werden nie geschnappt, aber wer weiß auch, wie viele Sachen der schon in seinem Leben gedreht hat, die unentdeckt geblieben sind.
Also nach dieser Folierungsaktion mit dem Auto glaube ich keine.
Ja, okay.
Also nicht viele.
Ja, es ist wirklich dämlich gewesen, da so alles zu erzählen.
Ja.
Aber ganz offensichtlich hatte er ja so wenig echte soziale Kontakte, denen er sich irgendwie anvertrauen konnte, weil er ja ganz offensichtlich vor allen immer gelogen hat, dass er dann in diesem Moment bei wildfremden Menschen dachte, ah, jetzt kann ich mal hier die Maske fallen lassen.
Ja, aber wie unnötig halt auch, dass er zum Beispiel erzählt hat, dass er diesen Tumor hat. Warum? Also was hat ihm das denn gebracht?
Das muss ich auch ehrlich gestehen. Also ich gehe davon aus, dass er den nicht hatte, dass er das nur erzählt hat.
Ja,
aber
das hab
also
ich jetzt auch so
ich habe das
angenommen.
Jetzt nicht irgendwo explizit noch nachhorchen können, ob das jetzt so war, ob man ihn darauf hat untersuchen können.
Ja, ich gehe ganz fest davon aus, wenn er wirklich einen Hirntumor gehabt hätte, dann wäre das für den psychiatrischen Gutachter, also
ja,
der wird das überprüft
stimmt,
haben.
Ja.
Und wäre da was gewesen, hätte er das sicherlich
stimmt,
erwähnt.
Ja. Ja.
Ja, aber ein krasser Fall, als du dann gesagt hast, da wurde noch die Handtasche gefunden mit den Ausweispapieren von einer weiteren Frau, dachte ich erst so, Gott, da ist irgendwo noch ein Mädchen vermisst, tot, wie auch immer. Das war ja dann zum Glück nicht der Fall, auch wenn Lara da ja wirklich quasi in letzter Sekunde gerettet wurde. Wer weiß, was sonst passiert wäre, das mag man sich gar nicht ausmalen. Und bis dahin war es ja auch schon schlimm genug. Definitiv ja, ein Fall, der zeigt, dass man halt vorsichtig sein sollte mit Menschen, die man in sein Leben lässt. Natürlich jetzt auch nicht übervorsichtig, aber manchmal siehst du es den Leuten halt nicht an, wenn die sich vor allem gut verstellen können. Nichtsdestotrotz kann ich halt auch, also was heißt verstehen, aber ich kann mir halt gut vorstellen, dass die Mutter von Stefanie sich Vorwürfe macht, auch wenn sie es natürlich niemals ahnen konnte, was passieren würde.
Definitiv.
Aber das
nicht,
ist, glaube ich, eine ganz menschliche Reaktion, dass man erstmal, naja, dass man überhaupt jemanden sucht, der schuld ist. Und ich glaube, viele Menschen neigen halt dazu, sich selbst erstmal die Schuld zu geben.
Ist ja auch dann die am nächsten greifbare Person, ne?
Ja, genau.
Ja, also das ist auf jeden Fall ein Fall, der mir mit all den Drehungen und Wendungen in diesem ganzen Tatgeschehen nochmal so ein bisschen alles abverlangt hat diese Woche. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, war das ein extrem spannender Fall. Nicht ganz so, wie wir es sonst haben.
Nee, also ich fand den auch, vielleicht lag es auch daran, dass du alle 2 Sekunden gefühlt meinen Namen genannt hast. Es gibt ja Studien darüber, dass wenn du in einem Gespräch jetzt, wenn ich jetzt Maren sage, dann bist du instant aufmerksam,
angeknipst.
Du guckst mich sofort an und Menschen, deren Namen du sagst im Gespräch, die sind einfach viel mehr willing, dir zuzuhören. Vielleicht lag es daran. Nein,
okay.
Ich glaube nicht. Aber nichtsdestotrotz war es wirklich ganz, ganz komisch. Ich werde mir jetzt aus Rache einen Fall suchen, wo das Opfer Maren
Du kannst es
heißt.
Ja einfach Maren nennen.
Ja, das habe ich gerade schon überlegt, aber dachte ich mir, das wäre ein bisschen Nee, ich glaube, das wäre mir zu doof. Also es müsste schon jemand sein, der wirklich Maren heißt oder hieß. Also wenn ihr einen guten Fall kennt wo,
ja.
Also der gelöst ist natürlich, oh, wobei für kaltblütig geht's auch.
Wir hatten schon mal Maren Gras.
Ich weiß, aber den hast du gemacht.
Ja, ich weiß.
Ja, da habe ich mich auch gerade schon gefragt, ob du den Namen die ganze Zeit gesagt hast und wie du dich dabei gefühlt hast.
Ich erinnere mich nicht mehr so genau.
Du hattest aber auch schon mal ein Opfer, das Stefanie hieß, nämlich den Fall mit der Teufelstalbrücke. Die hieß, glaube ich, auch Stefanie, ne, aus Weimar.
Ja. Ich meine, da klingelt was.
Ja, also wir brauchen definitiv einen Fall mit Maren als weiblicher Protagonistin.
Damit Stefanie
sich... Es muss ja nicht mal ein Opfer sein.
Nee, genau.
Es kann auch eine Ermittlerin sein.
Mhm.
Es kann auch
die Schwester,
eine Angehörige sein.
Die Mutter, irgendjemand.
Ja. Ja. Übrigens zu dem Thema, ich habe letztens darüber nachgedacht, dass ich noch kein einziges Buch gelesen habe, wo die Protagonistin Stefanie heißt. Und das Ding ist ja auch, schreibst du Stefanie mit F, schreibst du es mit PH und also alle Fellow Stefanies, die mit PH geschrieben werden, I'm sorry, aber mit PH ist halt einfach nicht die richtige Schreibweise. Mit F sind die einzig wahren Stefanies. Das ist natürlich ein Scherz, nur so halb, aber wenn Stefanie mit PH geschrieben wird, fühle ich mich nicht angesprochen, das ist so.
Okay.
Aber dafür gibt es in letzter Zeit in richtig vielen Fantasy-Büchern den Namen Maren. Und mit richtig vielen meine ich 2. Einmal bei Fourth Wing kommt der vor. Also
echt?
Das ist halt eine Reihe, die gerade ziemlich bekannt ist. Und in dem ab dem zweiten Teil, da habe ich dir sogar ein Foto von geschickt, gibt es einen Nebencharakter, die heißt Maren. Und ich habe jetzt letzte Tage in der Buchhandlung ein Fantasy-Buch in der Hand gehabt. Da heißt die Protagonistin sogar Maren.
What the fuck? Ich finde, dieser Name ist so weird. Also ich finde meinen eigenen Namen wirklich weird.
Ja, ich meine auch.
Aber das ist so, wie wenn man zu häufig Pudding oder Schüssel oder so sagt.
Pudding. Jetzt geht das wieder los.
Nee, also irgendwann wird es halt komisch und ich habe halt in den letzten 30 Jahren schon häufiger mal meinen Namen gesagt. Aber Ist nicht sogar dieses Fourth Wing-Ding eigentlich ein ursprünglich englisches Buch?
Ja, ja.
Und dann, man kann meinen Namen doch auf Englisch gar nicht aussprechen.
Maren, doch.
Ja, also.
Ja, es ist halt dann ein Fantasy-Name, weil das kein Name ist, der im Englischen so existiert.
Wenn ich im englischsprachigen Raum unterwegs bin, sage ich in der Regel nicht, dass ich Maren heiße oder Maren, weil das so dumm klingt. Also,
aber man muss zu Fourth Wing halt sagen, dass die ganzen Namen da super abgefahren sind. Und wenn ich nicht die Hörbücher dazu gehört hätte, dann hätte ich, also der Drache heißt Ternana. Also die haben halt so, ich glaube, schottisch oder irgendwie so keltisch, irgendwie walisisch, I don't know, irgendwie so angelehnte Namen und die haben alle ganz wilde Namen.
Okay.
Und deswegen ist Maren da schon einer der verständlicheren, würde ich sagen.
Ja, lassen wir das jetzt mal so stehen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr zu dem heutigen Fall und zu der Folge sagt. Lasst uns das gerne auf Instagram unter Menschen und Monster wissen. Ihr könnt ja gerne den Beitrag kommentieren oder uns wie immer eine Nachricht schreiben. Oder ihr könnt das natürlich auch wie immer hier unter der Folge kommentieren.
Ja, genau. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich könnte dir jetzt noch ein bisschen Aufmunterung verschaffen.
Ja, du, immer her damit. Ich bin immer zu haben für einen Comic Relief.
Ach, wobei, also das, was ich rausgesucht habe, ist tatsächlich beides eigentlich super sad. Es ist eigentlich gar keine Aufmunterung. Vielleicht erzähle ich dir das doch nicht.
Okay, sparen wir uns das für nächste Woche oder übernächste Woche?
Ich kann dir aber unnütze Fakten sonst einfach erzählen, wenn du möchtest. Ja, also es gibt jetzt einfach ein paar unnütze Fakten, die du noch nicht kennst und die garantiert auch genauso stimmen, wie ich sie dir erzähle.
Ja, Stefanie und ich, wir haben wirklich langsam aber sicher das Gefühl, dass so Bücher und Kalender, auf denen vermeintlich wahre, unnütze Fakten und unnütze Wissensfetzen stehen, gar nicht so wahr sind.
Also zumindest
schwer vorstellbar.
Auch schwer überprüfbar bei manchen Sachen. Und halt auch super uninteressant tatsächlich teilweise. Tierische Facts sind immer herzlich willkommen.
Beste Facts
auf jeden Fall. Und in Finnland gibt es wohl ein Wolfsproblem. Ich meine, in Deutschland haben wir inzwischen auch wieder ein paar Wölfe, aber
ein Problem ist es nicht.
Naja, für Landwirte glaube ich schon, wenn da so Ziegen oder so gerissen werden. Aber ja, generell eher jetzt nicht so gefährlich. In Finnland scheint es aber ein Ding zu sein, weil da gibt es für Hunde Schutzwesten, um sie vor Angriffen von Wölfen zu schützen.
Oha. Also ich weiß, dass es sowas gibt für Hunde, die man zum Beispiel auf die Jagd mitnimmt. Ich weiß, dass da mein australischer Arbeitgeber, mit dem ich mal ein Wildschwein jagen war, dass der seinen Hunden erstens so GPS-Tracker-Dinger aufgesetzt hat, dass er auf so einem extra Device gucken konnte, wo die Hunde gerade hinlaufen und wo er quasi dann gleich hin muss. Und der hat denen so extra so Schutzwesten angezogen, damit die nicht von den Wildschweinen angegriffen werden.
Das ist echt krass, aber Wildschweine sind ja auch, glaube ich, sehr aggressiv.
Ja.
Wölfe dachte ich, dass sie eher, also zumindest vor Menschen haben die ja eher Schiss und rennen weg. Es sei denn, die haben jetzt, sind in irgendwelchen ganz kuriosen Umständen.
Man kennt es, das passiert häufiger mal.
Und Maren, wenn du dann mal 77 bist, das dauert ja nicht mehr so lange.
Fuck you.
Dann ist deine Persönlichkeit komplett anders als die, die du mit 14 hattest.
Ja, das war wirklich ein lustiger Fakt. Das ist ja irgendwie logisch. Also, was meinen die da?
Ja, du bist einfach eine andere dann. Ich möchte dir aber noch zwei Sachen sagen, die ein bisschen international sind. Zum einen finanzieren in Neuseeland ganz viele Meth-Süchtige ihre Sucht mit dem Diebstahl von Gartenzwergen.
Was?
Ja, das ist eine krasse Währung da.
Ah.
Ja, und der andere Fakt kommt aus Irland. Dort ist der Rhododendron-Wuchs so unkontrollierbar und sorgt dafür, dass andere Pflanzen halt sterben, weil die nicht mehr genug Luft, Sonne, wie auch immer abbekommen.
Nährstoffe.
Dass man diskutiert, das irische Militär einzuschalten.
Wow. Also das sind wirklich die mit beschissensten und unnützen Fakten gewesen, die ich seit langem gehört habe.
Aber du hast gelacht.
Aber ich habe gelacht und daher
Ziel erreicht.
Ziel erreicht. Danke. Ja.
Okay, wenn ihr Bock habt auf noch mehr True Crime, dann hört auch unseren anderen Podcast, Kaltblütig, die Spur der Killer. Da sprechen wir jeden Donnerstag über einen ungelösten Fall und tauschen uns da über unsere Theorien aus. Und wie schon angeteasert, hat mein dieswöchiger Fall auch etwas mit einer Werkstatt zu tun, mit einer sehr bekannten Band und einem Todesfall, der bis heute sehr viele Rätsel aufgibt.
Aber wirklich extrem viele Rätsel. Und für alle Fans der Kastelroter Spatzen, stay tuned.
We got you covered.
Oh yeah.
Ja, und wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören und bei dir, liebe Maren, dass du den Fall erzählt hast.
Total gerne.
Ach ja.
Ja, ja.
Und wir hören uns dann nächste Woche in alter Frische wieder.
Bis dahin.
Tschüss. Menschen und Monster ist ein Podcast, produziert von Podimo. Host und Redaktion Maren Schüler und Stefanie Masuch. Audioschnitt und Postproduction Blend FM. Marketing Maybrit Döge. Executive Production Saskia Braun. Visuals und Cover Design Tim Schöll, Tim Kränke und Sarah Döbel.
Wir hoffen, dir hat die Folge gefallen. Bei Podimo findest du noch 300 weitere Fälle. Unter podimo.de/menschen-und-monster kannst du die Podimo-App 30 Tage kostenlos testen. Viel Spaß!